Zwei Brüder waren Geschäftsleute. Sie waren in der ganzen Stadt bekannt für die krummen Dinger, die sie gedreht haben. Und trotzdem wurden sie reich und reicher, bis einer der beiden starb. Der überlebende Bruder begibt sich auf die Suche nach einem Geistlichen, der dann der Beisetzung den feierlichen, ehrenvollen Anstrich verleiht und er macht schließlich einem Pfarrer ein lukratives Angebot. Er sagt, ich zahle Ihnen 10.000 Euro, wenn Sie bei der Beisetzung sagen, dass mein Bruder ein Heiliger war. Alleine dafür bekommen Sie den Scheck. Nun, der Pfarrer war ein cleverer Pragmatiker. Er willigt ein, man könnte mit dem Geld das Dach der Kirche erneuern oder so. Als dann der Tag des Begräbnisses gekommen ist, füllt sich die Trauergäste, auch viele Leute, die so im Laufe der Zeit von den beiden über den Tisch gezogen sind, kommen. Die kennen ja die Abmachung nicht und sie hoffen, dass bei dieser Traueransprache wenigstens so ein klein bisschen Gerechtigkeit zutage kommt, wenn mal in der Öffentlichkeit der wahre Charakter des Verstorbenen beschrieben wird. Schließlich beginnt die Trauerrede. Der Mann hier in diesem Sarg war ein Verbrecher. Er war ein Lügner, ein Dieb, ein gemeiner Betrüger. Er hat Vermögen zerstört, er hat berufliche Laufbahnen zerstört. Ja, das Leben vieler Menschen in unserer Stadt, von denen auch einige hier heute versammelt sind. Der Mann hat alles Schmutzige, Niederträchtige und Gewissenlose gemacht, das man sich nur vorstellen kann. Aber im Vergleich zu seinem Bruder hier war er ein Heiliger. Die Bibel berichtet von einem Brüderpaar, von denen einer nicht besser war als der andere. Jakob und Esau, die Söhne von Isaak. Esau hatte geringschätzig sein Erbe verkauft, aber im Vergleich zu Jakob war er ein Heiliger, könnte man sagen. Betrüger stand sowohl über dem Leben von Jakob als auch in seinem Personalausweis, denn sein Name heißt auf Deutsch der Hinterlästige oder der, der krumme Dinger macht. Und der Erfolg schien ihm recht zu geben. Der hatte auf seinem Weg so die junge Zeit ohne Gott durchaus Erfolg. Jakob ist kein schmutziger Verbrecher im Streifenklamotten, sondern er ist so ein feiner Geschäftsmann im Nadelstreifenanzug, der seine Aktienpakete schon längst weitergeschoben hat, während andere den Bankrott ausbaden müssen. In frommen Kreisen ist Jakob bekannt als einer der Erzväter. Wir reden von Abraham, Isaak und Jakob. Aber in seiner Jugend war er ein Erzschurke, ein Erbschleicher, ein gerissener und skrupelloser Typ von der übelsten Sorte. Und er macht sich sogar Esau, seinen Bruder, zum Feind, dessen Hass auf Jakob darin gipfelt, dass er beschließt, ihn nach dem Tod des Vaters umzubringen. Kann so jemand, ein Jakob, wie er uns beschrieben wird, kann ein Sünder Segen von Gott erwarten? Darum soll es heute Vormittag gehen. Rebekka, die Mutter, die ihre Ohren überall hat, bekommt von Esaus stürmischen Rachegedanken Wind und dann warnt sie Jakob, der Esau will dir an den Kraken und ich rate dir, mach die Mücke, verzieh dich nach Haran, da habe ich einen Bruder, da kannst du vielleicht eine Zeit lang unterkommen. Wenn der Esau sich dann ausgetobt hat, dann kommst du wieder heim zu Muttern. So lesen wir das am Ende von 1. Mose Kapitel 27. Ihrem Mann erklärt sie dann zum Schluss des Kapitels fromm, dass sie das nicht ertragen könnte, dass Jakob eine Heidin zur Frau nimmt, überlässt die Schlussfolgerung dann ihrem Gatten. Und jetzt lesen wir mal aus 1. Mose Kapitel 28 die ersten Verse. Da steht, da rief Isaak den Jakob und segnete ihn. Und er befahl ihm und sagte zu ihm, nimm nicht eine Frau von den Töchtern Kanaans. Mache dich auf, geh nach Padan Aram zum Haus Betuels, des Vaters deiner Mutter, und nimm dir dort eine Frau von den Töchtern Labans, des Bruders deiner Mutter. Gott, der Allmächtige, segne dich und mache dich fruchtbar und vermehre dich, dass du zu einer Schar von Völkern werdest, und er gebe dir den Segen Abrahams, dir und deiner Nachkommenschaft mit dir, damit du das Land deiner Fremdlingschaft, das Gott dem Abraham gegeben hat, in Besitz nehmest. So entließ Isaak den Jakob, und er ging nach Padan Aram zu Laban, dem Sohn des Aramäers Betuel, dem Bruder Rebekkas, der Mutter Jakobs und Esaus. Da rief Isaak den Jakob und segnete ihn. Das war noch eine Zeit, wo man älter werdende Leute nicht ins Altenheim abgeschoben hat, wo sie da einsam dahin sterben, sondern es war eine Zeit, wo so die Familie zusammengehörte. Auch eine Zeit, in der Väter ihre Söhne noch gesegnet haben von Vätern, die ihre Söhne verfluchen und rausschmeißen. Da ist uns manche Story bekannt. Aber dass Väter ihre Söhne segnen, das hört man heute leider eher selten. Nun, Isaak selber ist gesegnet worden und ist zum Segen für die Völker geworden wegen Abraham, der nicht nur sein, sondern auch der Vater des Glaubens war, das große Vorbild im ersten Buch Mose, der Spuren des Glaubens hinterlassen hat, wie der Apostel Paulus das später sagt. Kapitel 26 lesen wir: Ich werde mit dir sein, dich segnen, und ich werde deine Nachkommenschaft zahlreich machen wie die Sterne des Himmels, dafür, dass Abraham, also es ist an Isaak gerichtet, dass Abraham meiner Stimme gehorcht und meine Vorschriften gehalten hat. Abraham, dieser Vater des Glaubens, ein Vorbild für uns. Isaak, der gezeigt hat, dass ein anderer für ihn starb, als nämlich ein Widder an seiner Stelle auf dem Altar geschlachtet wurde. Und dann schließlich Jakob, der von einem weitreichenden Segen berichten kann. Drei Aspekte unseres Lebens als Christen: der Glaube, die Stellvertretung in Jesus und der Segen, den Gott uns schenkt. Jetzt möchte ich uns von Vers 10 noch weiterlesen, worum es mir heute Morgen im Eigentlichen geht. Es steht also: Und Jakob zog aus von Beersheba und ging nach Haran, und er gelangte an eine Stätte und übernachtete dort, denn die Sonne war schon untergegangen. Und er nahm einen von den Steinen der Stätte und legte ihn an sein Kopfende und legte sich nieder an jener Stätte. Und er träumte. Und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt und ihre Spitze berührte den Himmel. Und siehe, Engel Gottes stiegen darauf, auf und nieder. Und siehe, der Herr stand über ihr und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abrahams und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, dir will ich es geben und deiner Nachkommenschaft. Und deine Nachkommenschaft soll wie der Staub der Erde werden, und du wirst dich ausbreiten nach Westen und nach Osten, nach Norden und nach Süden hin. Und in dir und in deiner Nachkommenschaft sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich bin mit dir, und ich will dich behüten überall, wohin du gehst, und dich in dieses Land zurückbringen, denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan habe, was ich zu dir geredet habe. Da erwachte Jakob aus seinem Schlaf und sagte: Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte, und ich habe ihn nicht erkannt. Und er fürchtete sich und sagte: Wie furchtbar ist diese Stätte! Dies ist nichts anderes als das Haus Gottes, und dies ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf, nahm den Stein, den er an sein Kopfende gelegt hatte, und stellte ihn auf als Gedenkstein und goss Öl auf seine Spitze. Und er gab dieser Stätte den Namen Bethel. Im Anfang jedoch war Luz der Name der Stadt, und Jakob legte ein Gelübde ab und sagte: Wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Weg, den ich gehe, und mir Brot zu essen und Kleidung anzuziehen gibt, und ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines Vaters, dann soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes werden, und alles, was du mir geben willst, werde ich dir treu verzehnten. Jakob ist auf der Flucht vor dem Fluch, in den sich der erschlichene Segen zu wandeln scheint. Jakob ist auf der Flucht vor Esau, wie eine Sau vor dem Metzger, und rennt um sein Leben. Und so wird der Gauner zum Zigeuner, der sich irgendwo in der Welt herumtreibt, heimatlos, arbeitslos und gottlos noch dazu. Und plötzlich läuft dieser gottlose Kerl Gott direkt in die Arme. Plötzlich begegnet er zum ersten Mal in seinem Leben dem lebendigen Gott, den er bis dahin nur vom Hörensagen kennt. Er stammt ja durchaus aus einem mehr als frommen Elternhaus. Nochmal Abraham, Isaak. Aber plötzlich begegnet er dem Gott seiner Väter selbst. Das war bis dahin nicht passiert. In Kapitel 27, Vers 10 schiebt er Gott noch seinem blinden Vater zu. Dein Gott hat mir das Wild vor die Flinte geschickt. Dein Gott, er distanziert sich regelrecht vom Glauben seines Vaters Isaak. Also er hatte den Glauben Abrahams und Isaaks immer als Schnee von gestern angesehen. Aber der Schnee von gestern ist das Wasser von morgen. In Jakob taut es und er traut seinen Augen nicht, als er merkt, dass Gott nicht nur eine fromme Marotte von alten Leuten ist, die auf beiden Augen grauen Star haben, sondern dass dieser Gott wirklich lebt, der existiert und der teilt sich auch mit. Er ist ein Gott, der für uns ist. Das macht Gott ja in dem, was er sagt, von der Leiter her mehr als deutlich. Jakob nimmt einen Stein als Kissen, darauf liegt es sich bescheiden, und um ihn ist Nacht, so wie in dem Betrüger selber Nacht ist, stockdunkel, und auf einmal sieht er im Traum eine Verbindung, die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Wir leben in parallelen Welten. Da sind wir in dieser Welt, auf der Erde sind wir zu Hause. Und dann gibt es aber eine Dimension, die uns nicht vor unseren physischen Augen steht, die aber dennoch existiert. Und manchmal überschneiden sich diese Welten. Also es ist einmal eine Welt aus Hügeln, aus Seen, Politikern, Hirten, die ihre Schafe herden. Und die andere Welt besteht aus Straßen aus Gold, Engeln, dem Ort, wo Gott in seiner Herrlichkeit thront. Und in einer Nacht in Haran, da überschneiden sich diese Welten. Und es gibt diese Momente, wo so ein Schmetterling plötzlich vom Himmel kommt und Menschen Trost zuspricht, dass es eine andere Welt gibt und dass dieser Gott für uns ist und dass Errettung bedeutet, ewig verwandelt und ewig in seiner Gegenwart leben zu dürfen. Hier geschah es in einer Nacht, und in Bethlehem war es auch eine Nacht, in der sich diese beiden Wirklichkeiten überschnitten haben. Gott kommt zur Welt, aus dem Himmel in unsere Welt hinein. Er schlüpft in den verletzlichen Körper eines Säuglinges. Fast zwei Jahrtausende vorher lässt Gott den Jakob in Haran ahnen, dass die Grenze zwischen Himmel und Erde einmal geöffnet werden wird. Er öffnet hier die Grenze zwischen dem Allmächtigen und dem Ohnmächtigen, der da so bedauernswert auf einem Stein übernachtet. Er öffnet vielleicht auch die Grenze zwischen Gott und dir, der du heute Morgen hergekommen bist und nicht allzu viel von diesem Gott an dem Morgen heute erwartest. Oder sind dir vielleicht andere Leitern wichtiger? Träumst du von deiner Karriereleiter? Einige Top-Manager verbringen gemeinsam ein Fortbildungswochenende, haben dazu einen Unternehmensberater eingeladen, und der macht eine interessante Übung mit ihnen. Er sagt, nehmen Sie sich bitte alle mal ein Blatt Papier und schreiben Sie bitte mal drauf, was ist mein Lebensziel? Also beantworten Sie diese Frage, worauf lebe ich hin? Und die meisten schreiben dann sowas wie Vorstandsvorsitzender oder so, also etwas, was mit ihrer Karriere zu tun hat, auf diesen Zettel, und geben die Antwort ab. Der Berater sagt den Managern darauf, also hab das durchgeschaut, und ich kenne Menschen, die dieses Ziel, was die meisten von ihnen aufgeschrieben haben, erreicht haben. Die sind auf der Leiter des Erfolgs bis ganz nach oben gestiegen. Einige von denen sind meine Freunde. Bin mit ihren Geschichten sehr vertraut und alle erzählen sie das Gleiche. Auf der letzten Sprosse dieser Leiter, da hängt ein Schild. Auf diesem Schild steht etwas geschrieben. Was da steht, das kann man von unten nicht lesen. Und dann sind sie natürlich alle gespannt, diese Manager. Was steht denn jetzt drauf auf diesem Schild? Und der Berater sagt, das will ich Ihnen gerne verraten. Auf dem Schild steht, dies ist die letzte Sprosse. Nichts weiter. Schluss. Da strebst du und du gibst alles. Und auf einmal bist du am Ende im wahrsten Sinne des Wortes. Und es ist einsam dort oben. In der Geschichte von Jakob findet sich manches geschäftstüchtige Taktieren. Das ist ja ein wirklich schlauer Kerl gewesen. Und wer meinte, den Jakob irgendwie austricksen zu können, ihm die falsche Frau unterzujubeln oder ihm irgendwie mit unfairen Verträgen niederringen zu können, der muss bald einsehen, dass er Jakob nicht gewachsen ist. Diese Erzählung von dem Unternehmensberater bringt eine wesentliche Wahrheit zur Sprache. Jede Leiter im Diesseits hat ihre Grenzen. Da kannst du dich von den anderen ein bisschen absetzen. Ob du dich damit beliebter machst, ob du dir damit Freunde machst, das ist eine ganz andere Frage. Aber diese Leitern haben alle ihre Grenzen und es kann im Grunde genommen am Ende nichts anderes zurückbleiben als Enttäuschung. Hier allerdings wird Jakob eine ganz andere Leiter gezeigt, eine, die den Himmel berührt. Und über dieser Leiter steht der allmächtige, große Gott, von dem wir gerade Lieder gesungen haben, den wir bestaunen, den wir anbeten, der unerreichbar groß und herrlich ist, auch in all seinen Eigenschaften, Liebe, Zuwendung, Barmherzigkeit, unerreichbar ist. Und dieser Gott spricht den Segen Abrahams und Isaaks jetzt auch über Jakob aus. Damit beginnt in der Geschichte der Biografie dieses Glaubensmenschen. Ihr habt ja so eine Serie über Glaubensmenschen, das ist der Anlass, dass ich hier heute Morgen über Jakob spreche. Da passiert auf einmal etwas ganz Neues. Aus dem schuldigen Gauner macht Gott einen Menschen des Glaubens. Mit der Zeit wird aus dem hinterlistigen Jakob der wahre Jakob. Ein Mensch, der von jetzt an seinen Lebensweg mit Gott geht. Später bekommt er sogar einen neuen Namen, Israel, das bedeutet Gottes Streiter. Und aus seinem Geschlecht wird der Gottessohn Jesus Christus geboren werden, in dem sich alle Vorhersagen, Segensvorhersagen des Alten Testamentes erfüllen. Dass Gott sich der Welt zuwende, dass Gott die Welt liebt, dass Gott erlösen möchte aus diesem Dilemma heraus, diesem Leben in engen Grenzen, dass er Befreiung will und dass er unserem Leben den wahren Wert zuteil werden lassen möchte. Und das gilt für uns und es ist ein Segen für alle Nationen. Und ich freue mich, wenn Iris davon erzählt, dass hier Migranten herkommen und nicht nur die deutsche Sprache oder irgendwelche behördlichen Schwierigkeiten mit euch gemeinsam nehmen, sondern dass sie die größte Schwierigkeit ihres Lebens, nämlich dass sie ohne Gott in diesen Grenzen bleiben werden, in Religiosität stecken bleiben, dass diese Grenzen gesprengt werden und auch sie, die Erlösung in Jesus Christus erfahren und dem Leib von Jesus zutreten und sagen, ich bin auch einer von denen, die errettet durch diese Welt gehen und gesegnet sind von diesem großen Gott. Der Jakob hatte Gott nicht gekannt. Er hat auch mit Gott nichts zu tun haben wollen, so wie manche nach Deutschland kommen und nicht daran denken, dass sie hier vielleicht Gott begegnen könnten. Er hatte Gott nicht gesucht. Das Einzige, was er in der Nacht, als er Gott begegnete, wollte, war schlafen. Und ich will mal unterbrechen und nicht von Jakob oder von Migranten oder so, sondern wir reden jetzt mal von uns, von Ihnen, von mir. Manche, die hier zum Gottesdienst kommen, sind eng verbunden mit Gott. Die freuen sich darauf, mit anderen gemeinsam Gott loben zu können. Andere suchen Gott. Die kommen mit Erwartung zu einem Gottesdienst, weil sie vielleicht schon die Erfahrung gemacht haben, dass in den Liedern oder in den Predigten, in den Zeugnissen, auch in Gesprächen hinterher etwas von der Gegenwart Gottes zu erfahren ist. Viele glauben, manche wollen gerne glauben. Aber ich glaube, dass in unseren Gottesdiensten vielleicht heute Morgen auch hier immer einige sind, die sich nicht so sehr für Gott interessieren. Die entweder so aus einer gewissen Tradition, weil das in der Sippe üblich ist, mit zum Gottesdienst gehen, weil sie ihre Freunde treffen, die vielleicht auch einfach mal reingucken wollen und schauen wollen, was die Christen so treiben. Es gibt ja unterschiedliche Motivationen, zu einem Gottesdienst zu kommen. Vielleicht sind sogar einige hier, die ähnliche Gaunereien auf dem Kerbholz haben wie Jakob, die vor Gott und die vor Menschen schuldig geworden sind, die sich unter falschen Angaben und Vorspielungen bereichert haben, die andere reingelegt haben, die sich außerhalb der Ehe mit jemand anderem ins Bett reingelegt haben, obwohl sie wissen, dass das Sünde ist. Vielleicht sind Sie jemand, der auf der Flucht ist und in Angst lebt, mit Ihrem Betrug, was auch immer das sein mag, entdeckt zu werden. So ging es Jakob, der sich ständig umschauen musste, um nicht erwischt zu werden, der vor seinem Bruder und anderen Menschen irgendwie auch in Angst lebte. Wenn das hier auf niemanden zutrifft, dann umso besser. Wenn aber doch, dann sage ich Ihnen, wenn Gott so einem wie Jakob mit seinen Verheißungen überschüttet, wie er das hier in diesen Versen tut, und wenn einer von Gott dazu bestimmt ist, dass Gott selbst Geschichte mit ihm machen will, dann hat auch der größte Schuft bei Gott noch eine Chance, dann ist für jeden von uns bei Gott etwas drin. Das ist ja erstaunlich, dass Gott oftmals Versager zu seinen Leuten gemacht hat. Solche, die ihre Schwächen erkannt haben, die vor Gott kapituliert sind oder haben und von Gott neu zugerüstet, gefüllt worden sind mit seiner Kraft und damit befähigt, in seinem Reich etwas zu bewirken. Gott will sie, Gott will dich gebrauchen. Sein Reich in dieser Welt zu bauen, das, was er mal angefangen hat in Abraham, dass sich das weiter ausbreitet. Er ist ein Segen für alle Völker, das gilt auch für uns und er will dich gebrauchen, dass Gemeinde hier am Ort gebaut wird. Er will dich gebrauchen, je nachdem, wie er dich begabt hat, will dich mit einsetzen in seinem Gesamtunternehmen in dieser Welt. Übrigens auch dann, wenn du im Traum nicht daran dachtest, dass es Gott überhaupt gibt. Vielleicht begegnet dir Gott ja an diesem Vormittag. Vielleicht geht es dir aber auch an der Stelle wie dem Jakob, als der nämlich aus seinem Traum erwacht, der erste Schreck vorbei ist, da kommen ihm sofort die ersten Zweifel. Geht ja manchmal so, dann bist du irgendwie beeindruckt von einem Gottesdienst, dann kommst du auch wieder nach Hause in dein normales Umfeld und auf einmal ist alles wieder so gewöhnlich und du überlegst dir, naja, vielleicht habe ich mir das alles doch nur eingebildet. Ja, der erste Schritt mag getan zu sein. Jakob weiß ja jetzt, dass es einen Gott gibt, aber die nächste Frage ist ja der, will der wirklich was mit mir zu tun haben? Will der wirklich mein Gott sein? Auf die Aussage, ich glaube an Gott im Sinne von, ich glaube, dass Gott existiert, braucht sich niemand was einzubilden, dass Gott existiert, das glauben auch die Dämonen. So steht es im Jakobusbrief, Kapitel 2. Die Frage ist ja, ob Gott dein, ob Gott ihr Gott sein darf, ob sie ihn eingeladen haben, dass er der Mittelpunkt in ihrem Leben ist. Da der Jakob ein schlauer Fuchs ist, sagte sich, ich will die Sache erstmal nachprüfen. Ich werde es mal mit diesem Gott versuchen und dann werde ich ja sehen, was dabei herauskommt. Und dann schlägt er Gott ein Geschäft vor, legt ein Gelübde ab, macht also einen Tauschhandel mit Gott und sagt, haben wir eben gelesen, ja, Vers 20, wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Weg, den ich gehe und mir Brot zu essen, Kleidung anzuziehen gibt und ich in Frieden zurückkehre zum Hause meines Vaters, dann soll der Herr mein Gott sein. Er stellt Bedingungen. Kann man mit Gott einfach so einen Kuhhandel treiben? Wenn das und das passiert, ich warte erst mal ab, dann will ich ihm mein Leben zur Verfügung stellen, dann soll er mein Gott sein. Einfach mal ausprobieren, ob die Versprechungen überhaupt stimmen. Ich sage, warum nicht? Es kommt durchaus vor, dass aus einem ungläubigen Menschen von einer Sekunde auf die andere ein gläubiger Mensch wird. Dass einer eben noch Gott für ein Märchen gehalten hat und dann auf der Stelle von Gott überwältigt wird und ihn dann als seinen Herrn anbietet. Vor 2 Wochen, als wir Real Talk im Sat angefangen haben, kamen 3 Mädchen zu mir. Eine, die hat sich vor einigen Jahren im Sat bekehrt und hat seitdem für ihre Freundin gebetet, die von ihrem Elternhaus überhaupt keine christliche Prägung hat. Und jetzt war sie seit Beginn der Staffel, seit Anfang Oktober, jeden Sonntag im Sat. Und ich merkte, dass die auf der Suche ist. Und dass sie sich hinterfragt. Und an dem Abend habe ich ihr gesagt, haben ein langes Gespräch geführt, es gibt 3 Möglichkeiten. Entweder sagst du, es ist euer Glaube, aber nicht meiner. 2. Möglichkeit, ich brauche noch ein bisschen Zeit. Und die 3. Möglichkeit ist, ich mache das heute fest. Ich nehme Jesus heute in mein Leben auf. Sag ich, dann streich schon mal 1 von den 3, dann ist die Wahl nicht ganz so schwierig. Das erste hat sie sofort ausgeschieden. Wir sind dann stehen geblieben bei dem Mittleren. Sie hat gesagt, ich brauche noch ein bisschen Zeit. Und so ist das bei vielen, dass sie sagen, ich kann nicht von jetzt auf gleich sagen, das ist es jetzt. Und das ist ja auch gut, wenn sich ein Mensch dessen bewusst ist, das ist eine weitreichende Entscheidung. Das macht man nicht mal eben so nebenher. So eine Entscheidung muss reifen. Und dass ein Mensch eine Begegnung hat mit Gott, ist in aller Regel ein Prozess. Da fängt Gott leise an, in das Leben eines Menschen hineinzureden und dann kommt eines zum anderen. Und wenn dieser Mensch sich öffnet, dann irgendwann ist es soweit, dass Gott dann eben mit seiner ganzen Wirklichkeit im Leben eines Menschen Einkehr hält, ein Mensch zum Glauben kommt und zu einer neuen Kreatur wird, wie die Bibel das sagt. Also das tut Gott, ich erwarte das auch im Satz und heute Abend, wenn ich über dieses Thema reden darf, warum lässt Gott Leid zu, dann möchte ich darum beten, dass das nicht nur so eine emotionale Sache wird, sondern dass Menschen mit ganzer Willensentscheidung Ja sagen zu dem Angebot, das Gott uns macht, uns aus unserer Dunkelheit heraus zu retten. Aber zu diesem Prozess gehört noch etwas Wesentliches und das möchte ich noch anhängen, nämlich Einsicht, Selbsterkenntnis und letztendlich auch ein Bekenntnis. Gott steht zu seinem Versprechen. Jakob kehrt viele Jahre später wieder nach Hause zurück, was auch bedeutet, dass er Esau, seinem Bruder, begegnen wird. Und da stellte sich natürlich die Frage, ist sein Hass, der hat ihm ja mit Mord gedroht, ist sein Hass mittlerweile so ein bisschen verraucht. Jakob fürchtet um sein Leben und dann tut er das Einzige, was man in so einer Situation tun kann, nämlich er geht vor Gott auf die Knie und er betet und dann berichtet die Bibel, Jakob habe die ganze Nacht mit Gott gerungen und gerufen, ich lasse dich nicht los, wenn du mich nicht segnest. Das ist der Schrei eines verzweifelten Mannes, der nicht weiß, welches Schicksal ihn am nächsten Tag erwartet. Und dann entgegnet Gott ihm mit einer außergewöhnlichen Frage. Dann fragt er ihn in Kapitel 32, 28, wie heißt du? Eigenartig, oder? Gott ist doch allwissend. Warum fragt Gott Jakob nach seinem Namen? Man bedenke, wie Gott sich diesen jetzt mal so in dieser Nacht hätte vornehmen können und mal mit seiner Vergangenheit konfrontieren können oder so. Stattdessen fragte Jakob nur nach seinem Namen. Gottes Absicht mit dieser Frage enthält eine wesentliche Lektion. Jakob fleht um Gottes Segen und durch diese Frage ist er gezwungen, erneut die Zeit zu durchleben, als er das letzte Mal um einen Segen gebeten hatte, nämlich als er den mit einem Betrug seinem Bruder weggenommen hatte. Ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich. Als Jakob das letzte Mal nach seinem Namen gefragt wurde, war die Frage von seinem irdischen Vater gekommen, von Isaak. Er hat ihn gefragt, wer bist du? Und damals hatte Jakob gelogen, der konnte fließend lügen. Und da hat er gesagt, ich bin Esau, und hatte somit den Segen gestohlen des Erstgeborenen. Jetzt befindet er sich nach vielen verschwendeten Jahren vor einem allwissenden, allessehenden himmlischen Vater. Im Gegensatz zu Isaak, der war nicht allsehend, der war blind. Und jetzt verlangt er wieder einen Segen. Und Jakob versteht voll und ganz den Grund und die Anklage hinter der Frage Gottes. Und jetzt antwortet er, wer bist du, wie heißt du? Ich heiße Jakob. Wohl wahr, sagt Gott. Und du weißt auch, was dein Name bedeutet. Du bist ein doppelzüngiger Mensch, der jeden betrügt, der ihm begegnet. Von jetzt an sollst du Israel heißen. Gottes Kämpfer. Ich will dich gebrauchen. Ich möchte, dass du deine Energie für mich einsetzt, dein ganzes Potenzial für mich einsetzt. Ich möchte einladen, diesen Gott zu erkennen. Das sind diese beiden Punkte, die ich in der Biografie von Jakob entdecke, dass er zunächst einmal begreifen musste, wer dieser Gott ist. Er hat sich geoffenbart, er hat sich ihm an dieser Leiter gezeigt und hat ihm seine ganze Barmherzigkeit, seine Gnade, seine Gutmütigkeit mitgeteilt. Erkenne Gott. Und zweitens, bekenne deine Sünden. Lass Gott an deine Vergangenheit heran. Dann kann und dann wird Gott auch dich verändern, wie dieser Jakob von Grund auf verändert und erneuert wurde. Falls du nachher, wenn du nach Hause fährst, so ähnlich denkst wie Jakob, der aus seinem Traum erwacht ist und du denkst, ne, das ist alles so ein Gerede von Gott, das ist eigentlich nur Träumerei, die machen nur Atmosphäre, bisschen auf Gefühl, Manipulation und so, dann gib doch wenigstens zu, schön wäre es. Schön wäre es, wenn wir einen hätten, der auf unserer Seite steht, der mit uns durch dick und dünn geht, der uns behütet, wie Gott das hier sagt, der an jedem neuen Tag in unserem Leben helfend zur Seite steht. Und ich sage Ihnen, es ist schön. Und das kannst du genauso erfahren, wie es Millionen von Christen erfahren haben und viele von denen, die heute Morgen hier sind. Probier es doch einfach aus. Mit aller Nüchternheit, die zu einem Experiment gehört, nimm Gott beim Wort, nagel ihn auf seine Versprechen fest, stell ihn auf die Probe, bietet er sogar an. Malachi Kapitel 3 sagte, prüft mich doch darin, ob ich nicht die Fenster des Himmels öffnen werde und euch mit Segen überschütten werde. Gott bietet es an, ihr dürft gerne diesen Versuch wagen. Dann mach's doch einfach. Glaubst du, dass Gott reich ist an Segen? Er will auch dich damit überschütten. Und ich garantiere dir, dass Gott nicht lügt, wenn er dir heute sagt, ich bin mit dir, dann wird er mit dir sein. Ich komme zum Schluss. Was ist Segen? Segen ist die Aufhebung von Fluch. Und indem Gott dem Jakob Segen zusagt, hebt er den Fluch der Sünde auf, spricht den Gottlosen frei und macht Gemeinschaft mit ihm möglich. Mit der Aussage, und in dir und deiner Nachkommenschaft sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde, kündigt Gott die Aufhebung des Fluches für die ganze Menschheit an, was in Jesus Christus in Erfüllung gegangen ist. Und zustande kommt die Verbindung zu Gott und die Veränderung durch ein Holz. Durch das Holz, das in den Himmel ragt, das Holz, an dem jener verletzliche Körper, am Anfang war es dieser kleine Säugling, der mittlerweile ein gut 30-jähriger Mann war, angenagelt ist. Christus, so steht es im Galaterbrief, hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. In Christus sind wir gesegnet. Und darum sammeln sich um dieses Holz, hier hängt eines symbolisch, sammeln sich Menschen des Glaubens. Und es ist noch Platz da unter dem Kreuz. Für Jakob und für Esau, für dich und für mich. Amen.